der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Herzlich willkommen, Kerstin Stier, Co-Founder und CEO der Engomo GmbH. Liebe Kerstin, bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein kann. Mein Name ist Kerstin Stier. Ich habe zusammen mit meinem Mann vor über 10 Jahren eine Low-Code-Digitalisierungsplattform gegründet. Mein Hintergrund ist ein betriebswirtschaftlicher mit IT-Fokus. Das heißt, meine gesamte Karriere habe ich in der IT verbracht. Ich habe mal begonnen als IT-Projektleiterin bei Mercedes, bin dann übergegangen in die Startup-Welt, habe ein Marketing-Automation-Unternehmen begleitet bei der Skalierung von 20 auf 200 Mitarbeitende. Und als ich dann meinen heutigen Mann und Mitgründer wieder getroffen habe, wir kennen uns schon seit dem Kindergarten, hatten wir gemeinsam die Idee, er hatte die Idee und ich den Business-Background zu sagen, komm, wir starten was Eigenes.
Finde ich toll, von Mercedes-Mitarbeiterin zur Firmengründerin. Kerstin, kannst du uns bitte zuerst etwas über euer Unternehmen, die Engomo GmbH, erzählen?
Ja, sehr gerne. Engomo, die Engomo GmbH, ist fokussiert auf Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Und zwar tun wir das mit Low-Code, Low-Code-Technologie als Low-Code-Plattform. Low-Code bedeutet, dass Unternehmensanwendungen gebaut werden, ohne viel zu programmieren. Also im Prinzip kann man sich's ganz grob vorstellen, wie das Zusammenstellen von Oberflächen mit PowerPoint. Und unser Hintergrund dabei ist ein sehr ERP-nah, das heißt, wir fokussieren uns mit unserer Plattform auf ERP-nahe, integrierte, komplexe Geschäftsprozesse, beispielsweise im industriellen Umfeld, in der Logistik, in der Industrie 4.0, auf dem Shopfloor, aber auch in anderen Bereichen kommt die Plattform zum Einsatz, von mobilen CRM-Anwendungen bis hin zu B2B-Webshops. Also im Prinzip kann man mit der Plattform alles bauen. Und der Background dabei ist, dass es eben deutlich anders und auch effizienter geht als mit herkömmlicher Programmierung.
Kerstin, jetzt hast du uns schon erklärt, was Low-Code ist. Wir haben dich kürzlich bei deinem Referat mit Low-Code die Tech-Welt bewegen erlebt. Wenn wir es nochmal versuchen, ein bisschen abzugrenzen, was ist es denn eben nicht für die, die sich nicht mit dem Thema in der Tiefe auskennen?
Ja, sehr gerne. Was ist Low-Code nicht? Low-Code bedeutet nicht, auf herkömmliche Weise Programmierungen zu machen, also Industrie- und Unternehmensanwendungen zu programmieren, sondern Low-Code bedeutet, mit sehr einfachen Hilfsmitteln, die so eine Low-Code-Plattform mitbringt, Anwendungen zu erstellen und das sehr flexibel und agil. Auf der anderen Seite ist Low-Code aber auch nicht das Allheilmittel für alle IT-Projekte, die es da draußen gibt auf der Welt. Und Low-Code ist auch nicht das eine Low-Code. Es gibt inzwischen eine ganz, ganz große Breite an Low-Code-Anwendungen und Plattformen, die also gehen von dem Fokus auf Prozesse und Workflows über Low-Code, eben wie wir es tun, für industrielle Anwendungen bis hin zu Low-Code für zum Beispiel Human Resources-Applikationen. Also es ist eben nicht die eine Low-Code-Technologie, sondern ein ganz breites Spielfeld, die alle gemeinsam haben, mit vorgefertigten Bausteinen und einem Minimum an Programmieraufwand enterprisefähige Anwendungen zu realisieren.
Das klingt so ein bisschen wie Lego, also vorgefertigte Bausteine und dann hast du so schön gesagt, ohne viel zu programmieren. Ist das Bild richtig?
Ja, das Bild mit Lego verwende ich sehr häufig. Oftmals kriegt man als Gründer ja die Aufgabe, erklär doch mal, was du tust, als wenn du es deiner Oma erklärst. Und da ist genau mein Bild, das Bild des Lego-Baukastens. Und wir als Plattformanbieter sind eben diejenigen, die die Bausteine für den Lego-Baukasten programmieren. Das heißt, wir programmieren die Türen, Fenster, Propeller, Bäume, was es so in so einem Lego-Baukasten alles gibt. und unsere Kunden entscheiden dann, was sie damit bauen wollen. Und eben dieses nicht viel Programmierung, dazu gibt es noch zu ergänzen, viele Low-Code-Anbieter, uns eingeschlossen, sagen auch oft nur durch Konfiguration ohne Programmierung. Und das ist natürlich in einem gewissen Grad auch möglich. Wenn wir aber von integrierten Anwendungen sprechen, die jetzt nicht auf einer grünen Wiese entstehen, sondern in eine komplexe Systemlandschaft eingebettet sind, dann wäre es sehr, sehr übertrieben, wenn nicht gelogen zu sagen, das passiert alles ohne Programmierung. Weil sobald ich in komplexe Prozesse reinsteige, sobald ich bestimmte Systeme integriere, brauche ich gewisse Programmiersprachen, JavaScript und so weiter, um dann eben dies auch passgenau und individuell, und darum geht es bei Low-Code eben auch in der Regel immer, um bestimmte Dinge individuell abbilden zu können.
Du hast gesagt, ihr macht die Bausteine selbst, das heißt, eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter programmieren. Sie programmieren die Bausteine, die man dann als Kunde oder als Projektpartner oder wie auch immer dann zusammenbauen kann. Ist das so richtig verstanden?
Ganz genau, Thomas. Das ist genauso richtig. Wir haben ein Team von Plattformentwicklern. Wir nennen das bei uns die Kernentwicklung, also die Plattform, den Kern der Plattform weiterentwickeln, die diese Bausteine entsprechend bereitstellen. Ich mache dir ein Beispiel. Industriewagenanbindung. Das kann man natürlich programmatisch abbilden. Man kann jetzt aber auch in Form von so einem Low-Code-Plugin ein Plugin vorprogrammieren. Das macht unser Programmierteam. Und dann ist es als Baustein in unserem Lego-Baukasten verfügbar. Und dann können unsere Kunden einfach diesen Baustein, um so eine Industriewaage in einen Prozess zu integrieren, verwenden, bestimmte Dinge parametrisieren, und brauchen aber selbst da keine Programmierhand mehr anzulegen.
Und wie unterscheidet sich dann so ein Low-Code-Projekt für den Anwender von einem klassischen? Gut, er braucht keinen Programmierer, aber sonst?
Na, die Herangehensweise ist, würde ich sagen, grundsätzlich unterschiedlich. Also in einem herkömmlichen Projekt haben wir in der Regel, und das kenne ich eben aus meinen Anfängen im IT-Projektmanagement nur zu gut, wir haben die Fachbereiche, die Fachabteilung, die bestimmte Anforderungen an eine Anwendung hat, und wir haben den IT-Bereich, der dann dafür zuständig ist, diese Anforderungen umzusetzen oder umsetzen zu lassen mit einem Dienstleister. Und da sehen wir ja häufig das Anforderungs-Ping-Pong. Also es wird erstmal lang spezifiziert und lang definiert und am Ende wird lang umgesetzt und dann wird eine rote Schleife drum gepackt und dann kommt der Fachbereich und sagt, jetzt hätte ich aber 3 Change Requests, weil so wollte ich es eigentlich gar nicht, oder da hatten wir ein Missverständnis. Und diese der Low-Code-Gedanke, Low-Code-Plattformen haben eben zum Ziel, diese Player, jetzt auch speziell bei uns bei Ngomo ist das eines unserer großen Leitlinien, diese zwei Player zusammen wirklich in echte Co-Kreation und Kollaboration zu bringen, nämlich auf der Plattform selbst. Das heißt, es werden nicht 100-seitige Anwendungsszenarien definiert und Anforderungen runtergeschrieben, sondern das Konzept entsteht in der Regel schon auf der Plattform. Das heißt, Menschen aus der Fachabteilung, die Prozessexperten sind, wir nennen die häufig Citizen Developer, also die keine Anwendungsentwickler sind, sondern eben normalbürgerliche Anwendungsentwickler sind, so wie ich mich auch bezeichnen würde. Diese Menschen können mit Hilfe von Low-Code schon anfangen, ihre Prozesse abzubilden und holen sich dann die Unterstützung und Hilfe von den IT-Professionals aus ihrer IT-Abteilung an den Stellen, wo es erforderlich ist. Zum Beispiel für eine SAP-Integration, wenn ich wissen muss, wo sollen denn Daten herkommen und wieder hingeschrieben werden. Und dadurch habe ich am Ende des Tages, um auf deine Frage zurückzukommen, in einem IT-Projekt eine ganz andere Dynamik. Also ich habe viel kürzere Abstimmungszyklen. Ich kann viel schneller das User-Feedback einholen und das Feedback aus den Fachbereichen und kann so während des Entstehungsprozesses schon viel genauer auf das Ziel hin entwickeln und habe demnach in der Regel am Ende auch eine passgenauere Lösung.
Das klingt prima, das klingt ja schon fast wie der Gamechanger schlechthin. Niedrige Einstiegsschwelle, extrem vielseitig durch das, was ihr über die unterschiedlichen Module über die Jahre ja auch aufkumuliert, wiederverwenden könnt, eure Nutzer wiederverwenden können. Wo liegen denn die Grenzen von Low-Code?
Ja, also du hast recht, in den Szenarien sind wir sehr niedrigschwellig, können sehr schnell ROIs erzielen und so weiter. Aber du hast auch recht, Low-Code hat bestimmte Grenzen. Insbesondere, wenn es darum geht, zum Beispiel End-User-Anwendungen und Apps zu bauen. Wenn ich jetzt denke, Coca-Cola möchte eine neue App für ein bestimmtes Gewinnspiel realisieren. Also hoch individuell, wenig integriert mit vorhandenen Backend-Systemen und eigentlich kein Prozess, sondern mehr glossy Marketing. Da sehen wir im Moment relativ wenig Low-Code-Aktivitäten. Das heißt, da würde ich eine Grenze ziehen. Und auch natürlich, wenn ich jetzt in die andere Richtung, vielleicht auch so ein Stück weit in eure Richtung denke, wenn ich jetzt an Embedded denke, ja, wenn ich sehr nah an Hardware Dinge erstellen möchte. Auch da sehe ich im Moment noch nicht allzu viel Low-Code-Aktivität, weil wir ja da auch in der Regel sehr individualisiert rangehen.
Da habt ihr sicher eine spannende Diskussion intern, wenn so eine Anforderung kommt, ob ihr sagt, oh, das klingt nach einem Standardthema, da machen wir jetzt ein Low-Code-Paket, oder ob ihr sagt, nee, das lohnt sich nicht, das müssen die selbst machen.
Tatsächlich gibt es das immer mal wieder und dann gibt es drei Stufen. Dann gibt es die Stufe, bei der wir sagen, wow, cool, das passt genau in unsere Plattform rein, das passt in unsere Produktstrategie, dann wird das entsprechende Lego-Bausteinchen programmiert von uns. Dann gibt es die nächste Stufe, da passt eigentlich das gesamte Szenario sehr, sehr gut, um mit Low-Code abzubilden und auch mit unserer Plattform abzubilden. Und da haben wir in Engomo eben speziell auch vorgesehen, dass man auch in Engomo beispielsweise Java programmieren kann, um möglichst auch individuelle Anforderungen, für die wir keine Bausteine haben und auch nicht planen, welche anzubieten, dass man die dann individual programmiert in der Plattform mit abbilden kann. Und dann gibt es natürlich ab und zu auch Szenarien, wo wir dann sagen, okay, wenn man da gegenüberstellt, was man für einen Aufwand mit Low-Code hat, im Endeffekt ist es einfach eine Aufwandsrechnung und was der Aufwand und die Benefits sind, wenn ich es individual programmiere, dann kann es auch sein, der Ausschlag geht eben in Richtung individual.
Jetzt hast du uns schon erste Einblicke gegeben in das, was auf der Kundenseite bei euch passiert, was im Markt passiert, auch mit anderen Lösungsansätzen. Was begegnet euch denn besonders häufig bei der Digitalisierung in traditionellen Industrieunternehmen als Herausforderung?
Ja, also die häufigste Herausforderung, die uns begegnet, wenn wir bei Kunden aufschlagen, ist in der Regel das Thema Digitalisierungsstau und Legacy. Also gerade traditionelle Industrieunternehmen, die sind ja jetzt nicht auf der grünen Wiese unterwegs, sondern da geht man in totale Brownfields. Das heißt, es wurden schon in der Regel sehr, sehr hohe Investitionen in Digitalisierung gemacht. Und es sind auch die Basislayers quasi geschaffen. Es gibt in der Regel ERP-Systeme, es gibt noch gewisse andere Systeme, aber es gibt immer noch Prozesse, die einfach für den Endanwender nicht gut handelbar sind, die nicht verknüpft miteinander arbeiten, wo Systeme nicht miteinander sprechen. Und da sehen wir in der Regel durch diese hohe Legacy eine Art, ja, fast schon digitale Schulden. Also wo fange ich an? Weil es gibt einfach so viele Projekte und dann auf der anderen Seite so hohe Ressourcenengpässe, speziell wenn ich an die interne IT denke, die dort vorhanden ist. Und das ist so die Hauptchallenge, die wir in der Regel sehen. Und wenn ich dann in die herkömmliche Programmierung denke, dann habe ich halt irgendwie 5 bis 10 Projekte mit sehr, sehr vielen Manntagen dahinter als Aufwandsschätzungen. Und da sind die quasi fast wie gelähmt zum Teil. Und da ist jetzt unsere Challenge oder unsere Chance auch oder die Chance der Kunden in der Regel eben sehr niedrigschwellig mit Low-Code anzugreifen.
Auf der Homepage habe ich gesehen, ihr habt mehr als 450 Unternehmen als Kunden. Kannst du uns einige Use Cases oder erfolgreiche Anwendungen nennen, wo wir ein bisschen sehen, was Kunden damit machen können?
Ja, sehr gerne. Genau, also das sind über 450 Kundenunternehmen, hauptsächlich aus dem mittleren bis großen Mittelstand. Und wir bedienen im Moment fast ausschließlich Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ein bisschen darüber hinaus, Niederlande, Italien. Und was für mich total spannend ist, ist die große Bandbreite an Branchen, die wir dort sehen und mit denen wir zusammenarbeiten. Um jetzt mal ein Beispiel zu geben, ein Industriearmaturenhersteller namens Ebro aus Hagen, Weltmarktführer, so ein typischer Hidden Champion, der hatte die Challenge, dass er seine Lagerlogistikprozesse einfach global komplett durchgängig digitalisieren wollte. Da gab es natürlich schon ein ERP-System, in dem Prozesse abgedeckt waren, aber in Kombination mit dem mobilen Handling im Lager gab es Herausforderungen, performancebedingt, auch userbedingt, war nicht ganz anwendungsfreundlich, und da wurde eben eine komplette Lagerlogistiklösung realisiert für Wareneingänge, Inventuren, Kommissionierung, also alle Prozesse, die anfallen. Und die wurde dann auch global ausgerollt. Also da bin ich auch jetzt besonders stolz drauf. Auch in Thailand benutzen Anwender Apps von Ngomo. Das ist so ein Beispiel. Wenn man in einen ganz anderen Bereich geht, Nahrungsmittelproduktion. Ein Kunde von uns, die Firma Natura aus Hannover, Reformkosthersteller, hat in ihren Produktionsprozess digitalisiert. Auch dort gab es schon ein Warenwirtschaftssystem. Und es wurde dort eben mit so einem Plugin, genau wie ich vorhin gesagt habe, für eine Industriewaage, der Prozess integriert, sodass die Warenbuchungen der Einsatzmaterialien direkt im Prozess passieren können. Vorher wurde das manuell aufgeschrieben und dann am Ende der Woche ins Warenwirtschaftssystem übertragen, um dann die Vorgangsbuchungen zu machen. Jetzt kann das Ganze einfach während dem Prozess passieren. Das Gewicht wird automatisiert von der Waage übertragen. Und so haben wir dort einen sehr hohen Effizienzgewinn erreicht. Also das sind so mal zwei Beispiele aus dem produzierenden Bereich. Ein drittes vielleicht noch, die Firma Brandner, einer Österreichs größter Müllentsorger. Ein ganz anderer Bereich, hat seine Sperrmülldokumentation und Tourenplanung digitalisiert mit Hilfe von Ngomo. Das heißt, die Fahrer erhalten ihre Tour über eine App auf Basis unserer Plattform und dokumentieren dann auch die Abfuhren, die sie gemacht haben, entsprechend.
Wie laufen solche Projekte ab? Also kriegen die eine Schulung und kriegen die Plattform und können das dann selbstständig machen? Oder unterstützt ihr das dann mit einem anderen Team, eben nicht mit dem Programmierteam? Oder gibt es Dienstleister, die mit eurer Plattform dann beim Kunden vor Ort helfen?
Tatsächlich alles drei, Thomas. Wir haben alle drei Wege, wie Ngomo-Kunden zu einer App von uns kommen. Der erste Weg ist tatsächlich, sie bekommen von uns den Lego-Baukasten und ein Onboarding, was aus verschiedenen Teilen besteht. Wir haben einmal eine Ngomo Academy, in der es Online-Schulungen und Lerneinheiten gibt, die einem so den ersten Schritt quasi ermöglichen. Dann auch One-on-One-Coachings, die Begleitung bei den ersten Use Cases. Die entwickeln dann in der Regel komplett selbstständig und wissen oft auch gar nicht, was die dann alles gebaut haben. Am Ende des Tages im Gespräch erfahren wir dann, ja, wir haben noch die App gebaut und danach noch die und dann nochmal eine. Und das ist für uns immer ein ganz toller Moment. Dann haben wir aber auch ein eigenes Team, das nennen wir das Solution Engineering Team, die Apps für unsere Kunden bauen, weil wir häufig auch in ein Umfeld kommen, in dem die IT-Ressourcen intern so knapp sind, dass der Kunde sagt, ich möchte eigentlich jetzt anfangen, aber wir haben überhaupt keine Kapazitäten. Könnt ihr uns mal aushelfen? Und dann gibt's noch den dritten Weg. Wir arbeiten mit ungefähr 30 Implementierungspartnern, wie wir sie nennen, zusammen. Das sind IT-Dienstleister, Systemintegratoren, zum Teil auch ERP-Hersteller selbst, die Lösungen für ihre Kunden auf Basis von Ngomo bauen und dort eben auch davon profitieren, dass sie das ein Vielfaches schneller dann realisieren können und auch flexibler in der Bereitstellung individueller Lösungen werden.
Gibt es noch ein Highlight von einer Anwendung, auf die ihr besonders stolz seid, oder reichen die drei, die du hattest?
Ja, ich kann noch das Beispiel der Firma Lederach ausführen, Chocolatier aus der Schweiz, sehr stark wachsendes Unternehmen, was dort immer für uns ein Highlight ist, und das ist so ein klassischer Kundenverlauf auch über den Customer Lifecycle hinweg. Die Firma Lederach kam zu uns schon 2017 und hatte den Wunsch nach einer App für ihre Stores. Das Unternehmen hat weltweit über 150 Schokoladenläden, kann man sagen. Und dort hatten sie die Challenge, dass die Vertriebsmitarbeiter, die Verkaufsleute in diesen Stores eine 14-seitige Anleitung brauchten, um Nachbestellungen aus der Zentrale vorzunehmen. Das heißt, das haben sie im ERP-System gemacht und es war einfach nicht so ganz einfach. Und jetzt sind es Leute, die geschult sind auf Einzelhandel und nicht auf ERP-System bedienen. Und die Idee dahinter war, komm, wir bauen eine Art Amazon für Schokolade. Das heißt, es ist eine mobile App, in der die Mitarbeiter Mitarbeiter im Einzelhandel einfach in den Warenkorb legen, was sie wieder brauchen. Das Ganze wird automatisiert ins Backend übertragen und dann ist der Auftrag auch schon erfasst in der Schweiz und die Nachbestellung kann losgehen. Diese App haben wir damals für Lederach realisiert im ersten Schritt und es gab dann einige Weiterentwicklungen und dann hat Lederach gesagt, Mensch, das ist ja toll. Da haben wir noch eine Idee im Lager. Unsere Lagerlogistiklösung, die wir mobil einsetzen, ist nicht so performant, wie wir es wollen. Das bauen wir aber jetzt selber. Und dann gingen wir eben in die Schulungen über. Und so sind dann schrittweise im Lager Kommissionieranwendungen, Parkplätze wurden ausgestattet. Die Einlagerungen von Wareneingängen wurden digitalisiert. Das heißt, es sind dort schrittweise selbstständig immer mehr Anwendungen entstanden. Und aktuell sind wir jetzt, beziehungsweise ist Lederach dabei für die Produktion nun auch digitale Apps zu bauen. Das heißt, warum ich dieses Kundenbeispiel rausgreife, ist, da sieht man schön, wie das eben niedrigschwellig und schrittweise mit Low-Code möglich wird zu digitalisieren. Ich muss also nicht am Anfang eine riesen Projektvision aufziehen und dann ein Projekt auf 10 Jahre anlegen, sondern ich kann das Projekt schrittweise runterbrechen und habe jeweils sofort den ROI. Also wir hätten auch vor 10 Jahren sagen können, so Lederach, wir machen jetzt einmal komplett Digitalisierung eures Unternehmens, dann hätten wir heute noch keinen ROI und so haben wir einfach für das Unternehmen durch Low-Code hier sehr schöne greifbare Ergebnisse auf einem Weg geschaffen und am Ende des Tages entsteht dann die papierlose Lagerlogistik oder die papierlose Fertigung.
Kerstin, du hast uns schon ein bisschen mitgenommen in eure Partnerlandschaft, die Systemintegratoren, Partnerunternehmen, IT-Dienstleister oder auch die ERP-Anbieter. Wenn du jetzt euch selbst nochmal betrachtest in genau diesem Wechselspiel mit den Partnern, seid ihr mehr Softwareanbieter oder seid ihr selbst mehr Anwendungsersteller?
Also wir sehen uns ganz klar als Plattformanbieter, also Softwareanbieter. Das sehen wir als den Kern unserer Mission und das Thema Lösungsanbieter, Applikationsersteller ist für uns insofern ein wichtiges, als dass wir in Leuchtturmprojekten mit Kunden einfach auch in der direkten Anwendung unserer Plattform selbst immer wieder erfahren, welche Bedürfnisse da sind und wo es zum Beispiel hakt in den Projekten und was wir davon wieder in unsere Plattform einbauen können. Also so ist beispielsweise auch dieser komplett kollaborative Ansatz, den wir jetzt in der Plattform mit simultanem Arbeiten an Applikationen, Aufgabenmanagement und so weiter abgebildet haben. Das entsteht dann daraus, indem wir auch selber Anwendungen anbieten. Aber unser Kern ist tatsächlich der Plattformanbieter.
Okay, und dann bin ich natürlich besonders neugierig. Ihr macht das jetzt schon eine Zeit. Du hast ein sehr klares Bild. Das hast du ja gerade eben auch in Bezug auf Plattform versus Dienstleistungsangebot mit angesprochen. Wie hat sich denn euer Geschäftsmodell seit der Gründungsidee weiterentwickelt? Was habt ihr fallen lassen? Und auf der anderen Seite, was ist geblieben? Was hat euch bis heute getragen?
Also grundsätzlich von den Grundelementen haben wir tatsächlich nichts fallen lassen. Wir haben schon in der Version 0.9 von Engomo war die Idee, dass Kunden sich selbst einloggen in der Plattform und Applikationen selbst bauen. Und trotzdem muss man sagen, in der Praxis, als wir noch ein kleineres Unternehmen waren in den Anfängen, haben wir sehr, sehr viele Anwendungen für die Kunden selbst mit unserer Plattform umgesetzt. Und das hat sich dann schon so ein Stück weit weiterentwickelt und auch verändert. Inzwischen ist es ein sehr großer Anteil unserer Kunden, die einfach sagen, ja, wir nehmen den Baukasten zu uns und bauen selbst. Und das haben wir auch proaktiv getrieben, indem wir einfach in der Produktentwicklung darauf geachtet haben, hier Funktionen und Möglichkeiten zu bieten, die das immer einfacher machen. Und das ist auch das, was wir als unseren Nordstern quasi im Produkt bezeichnen. Der ist tatsächlich über die Jahre erst so scharf entstanden und so stark in der Plattform dann abgebildet worden.
Springen wir doch nochmal zum Thema Technologie. Welche Technologien treiben aktuell die größten Innovationen bei Engomo und warum?
Ja, das ist natürlich, ich glaube, das ist jetzt keine überraschende Antwort, das große Schlagwort KI, was uns auch vor allen Dingen umtreibt. Wir haben noch ein paar weitere Themen. Also für uns ist es hauptsächlich das Thema, wie kann ich mit Low-Code noch mehr Low-Code bauen? Also die eigene Technologie noch weiterzuentwickeln und dem Kunden noch eine Stufe anzubieten. Also der Kunde baut selber mit Low-Code, Low-Code gekapselte Funktionen für seine Citizen Developers. Also in die Richtung noch stärker zu gehen. Ein anderer Aspekt ist das Thema Governance. Was uns treibt, sind solche Dinge wie, wir haben jetzt im neuen Release das Thema Git-like Versioning mit drin, sodass man also auch in einem Enterprise-Umfeld verschiedene Stufen von Reife einer App abbilden kann und so einfach diesen Prozess von Dev zu Prod sehr professionell abbilden kann. Aber über alledem steht tatsächlich für uns in der Low-Code-App-Entwicklung das KI-Thema an einer sehr zentralen Stelle.
Thema KI, welche Rolle hat das für euch? Also als Werkzeug für eure eigenen Programmierer sozusagen, ich muss gar nicht mehr programmieren, oder als Baustein für die Kundenapplikationen?
Ja, tatsächlich drei Rollen. Das eine ist das Werkzeug für die Programmierer, um natürlich zu schauen, wie können wir smart weiter skalieren. Also brauchen wir in Zukunft noch so viel, gleich viel Human Resources, um unsere Plattform zu entwickeln, wie wir das in der Vergangenheit gebraucht haben, oder was kann KI unterstützen? Wobei das eher ein Side-Aspekt ist für uns. Die zwei Hauptbereiche, bei denen es bei uns um Thema KI geht, ist zum einen, wie du sagst, KI in Applikationen zu integrieren. Das heißt, KI für unsere Kundenunternehmen auch niedrigschwellig nutzbar zu machen. Angefangen von ganz simplen Dingen wie eine OCR-Erkennung von Texten, Autokennzeichen, was auch immer ich im Prozess eben brauche, hin zu komplexeren Dingen wie Datenauswertungen, die ich integrieren möchte. Also das ist der eine Bereich. Und der zweite Bereich ist die KI-generierte Erstellung von Low-Code-Apps. Also das heißt, ich mache dann nicht mehr manuell mein Drag-and-Drop von Bestandteilen, um Apps zu bauen, sondern, und da sind wir sehr stark auch in unserer Plattformentwicklung dabei, ich nutze KI, um hier noch schneller zu Ergebnissen zu kommen. Sei es durch einen KI-Chatbot, den wir jetzt schon eine ganze Weile bereitstellen, der zum Beispiel hilft bei SQL-Abfragen oder bei JavaScript-Statements, die benötigt werden in der Plattform, aber auch bis hin zu prompt-basierten Oberflächen.
Kerstin, lass uns jetzt mal Geschäftsmodelle, Technologien, Innovationen, KI und alles rundherum eine Sekunde verlassen und ein bisschen mehr auf deine persönliche Perspektive draufschauen. Wenn du auf Automatisierung, und du hast ja auch Beispiele industrieller Automatisierung genannt, die ihr mit eurer Low-Code-Plattform angeht, wenn du darüber nachdenkst, was bereitet dir am meisten Vorfreude, was noch zu erwarten ist, aber vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Sorge, wie sich das weiterentwickelt?
Ja, die Automatisierung sehen wir ja hauptsächlich aus der Integrationsbrille. Also für uns ist Automatisierung sehr stark Integration aller verschiedenen Beteiligten, sei es Ressourcen als auch Ebenen, innerhalb eines Prozesses. Und da sehe ich natürlich in der Zukunft große Chancen, hier eben noch einfacher bestimmte Dinge anbinden zu können. Wenn ich jetzt wieder konkret werde, in der Praxis sehen wir in der Industrie häufig die Challenge, wie kriege ich denn jetzt die Daten von bestimmten Maschinen überhaupt in den Prozess? Wie kriege ich überhaupt die Daten von Maschinen irgendwie raus? Gerade wenn da einfach Legacy da ist. Und ich glaube, werden wir in Zukunft einfach mehr Möglichkeiten sehen, auch mehr Möglichkeiten, die vorhandenen Daten, die wir da zuhauf ja haben, aus Sensoren, Anlagen und so weiter, besser und gewinnbringender auszuwerten mit Hilfe von KI. Gleichzeitig ist es tatsächlich auch eine große Caution, die ich sehe, eine große Bedenken, die ich habe. Einfach wird es uns gelingen, hier trotz der ganzen Restriktionen, ja, Datenschutz, Security und so weiter, Geschwindigkeit aufzunehmen und hier schneller zu sein. Was wir hier häufig vom Mittelstand hören, habe ich auch ein tolles Beispiel von einem Kunden, der sich auf Küchenarmaturen und sowas spezialisiert hat, der sagt, es gibt heute Küchenhersteller, die auf der grünen Wiese entstehen, die komplett durchautomatisiert sind, weil sie eben nicht die Legacy haben, sondern den Vorteil der grünen Wiese und dort natürlich nochmal quasi von vorn anfangen können. Wenn ich aber jetzt ein Traditionsunternehmen bin, was schon seit 100, 200 oder länger Jahren besteht, dann habe ich da große Challenges und das bereitet mir so ein bisschen Bauchschmerzen, weil das doch unser industrielles Rückgrat ist hierzulande. Ne? Diese Unternehmen, sie haben einen großen Teil der Wertschöpfung beigetragen in den vergangenen Jahren und werden hier jetzt wirklich mit einem sehr, sehr hohen Tempo Gas geben müssen, um nicht abgehängt zu werden. Und das ist so ein bisschen die Chance auf der einen Seite, was hier noch möglich sein wird, aber auch die Bedenken, die ich habe, wird es uns gelingen, jetzt mit Ngomo, aber auch mit vielen anderen Technologien, die es dafür braucht, diese Unternehmen wirklich nochmal fit zu machen im Wettbewerb gegenüber neuen Unternehmen, die entstehen und die vielleicht auch nicht hierzulande entstehen, sondern einfach global.
Kerstin, ich denke die ganze Zeit über die Anwendung in der Automatisierungstechnik nach. Also du glaubst gar nicht, wie oft in Deutschland die Temperaturregelung eines Reaktors neu erfunden wird, weil es gibt keinen Low-Code-Ansatz. Es gibt einzelne Firmen, die haben so eine Bibliothek von Bausteinen, aber es gibt nicht so etwas wie einen Low-Code-Ansatz, aus dem ich meine Anlagenautomatisierung zusammenklicken würde. Eigentlich müssten wir mal eine Woche uns einschließen und einen Kaffee trinken und überlegen, was man da machen kann. Oder hat das gar keinen Sinn, weil es eine andere Aufgabenstellung ist?
Na, ich würde sagen, so wie du es formulierst, würde es schon Sinn machen, wenn wir uns da mal einschließen und drüber nachdenken. Ich glaube, was bei Low-Code tatsächlich in den vergangenen Jahren eine Challenge war, ist, dass Low-Code viel als Clicky-Bunti gesehen wird. Gibt es auch tolle Schlagzeilen dazu, Clicky-Bunti fürs ERP. Also Low-Code kommt oder wird häufig noch in einer Ecke gesehen, wo es eben nicht um kritische Dinge geht. Und wenn ich jetzt an eine Temperaturregelung von einem Reaktor denke, da bin ich absolut nicht die Expertin, hört sich aber sehr, sehr sicherheitsrelevant für mich an. Ne? Und da könnte es sein, dass einfach der Gedanke Low-Code mit diesem Niedrigschwelligen und ich kann ja schnell was ändern und dann passe ich es halt wieder an, wenn ich es brauche, das alles brauche ich dort wahrscheinlich nicht, weil da brauche ich das Gegenteil. Das muss 100% statisch fix safe sein, ja, und gesichert sein vor jeglicher Veränderung, die da vielleicht kommt. Das heißt, der Low-Code-Gedanke ist dort vielleicht nicht das, was an erster Stelle steht. Nichtsdestotrotz wäre natürlich zu überlegen, was man von dem Low-Code-Prinzip übernehmen könnte, um auch solche Applikationen zu bauen oder schneller und einfacher zu bauen und nachher die gleiche Sicherheitsstufe zu haben.
Das wäre mal eine fachübergreifende Tasse Kaffee.
Genau.
Kerstin, wie siehst du so, wenn du in die nächsten 5 Jahre denkst, die Rolle von Low-Code oder es gibt ja sogar angeblich auch No-Code von solchen Plattformen in der industriellen Digitalisierung in den nächsten Jahren?
Na, ich bin natürlich Fan von Low-Code, deswegen sehe ich die Rolle von Low-Code als zentral, aber ich sag euch auch wieso. Ich glaube, in Kombination mit KI und eben dieser noch schnelleren Anwendungserstellung werden wir eine ganz neue Art von Applikationsentwicklung nochmal sehen. Und Low-Code hat dort eben zum Unterschied zum herkömmlichen Coding einen gewissen Vorteil. Ich kann ja jetzt auch hergehen und heute schon promptbasiert einfach Applikationen coden lassen. Da brauche ich keinen Low-Code dafür. Am Ende des Tages fällt aber 1 Kilometer Code raus. Und im Moment ist es einfach noch so, und das sehe ich jetzt persönlich auch nicht, dass es sich so schnell ändert wird. Das Feintuning ist oft das Schwierigste beim Prompten und bei der KI-basierten Entwicklung von allem. Und beim Feintuning kann uns Low-Code einfach nochmal sehr stark helfen und das wird die nächsten Jahre zunehmen, weil dann muss ich nicht in Spaghetti-Code meine Änderungen suchen und davon dann was verstehen, sondern dann kann ich in meinen Baukasten springen und sagen, na gut, dann schiebe ich halt dieses Lego-Bausteinchen ein bisschen weiter nach links und das ein bisschen weiter nach oben und so hätte ich es dann wirklich gerne. Und deshalb denke ich, dass das so die Zukunft für die nächsten 5 Jahre sein wird und wir dort auch, wenn wir das klug anstellen, in der Industrie sehr, sehr viel bewegen können und sehr nochmal niedrigschwelliger ROIs erzielen können.
Kerstin, jetzt hast du sehr begeistert von der Low-Code-Technologie und über die Low-Code-Technologie und auch über eure Plattform gesprochen. Was genau ist es denn, was dich persönlich so daran fasziniert und so lange auch bei der Stange gehalten hat?
Mich faszinieren, ehrlich gesagt, die Geschichten unserer Kunden. Also wenn ich immer wieder sehe, was wir dort mit unserer Plattform bewegen können, angefangen vom 100-Mann-Betrieb bis hin zum global aufgestellten Automobilzulieferer, das ist das, was mich bewegt, wo ich einfach sehe, wir haben einen Hebel. Der Hebel ist bei manchen erstmal nur ein kleiner Use Case, bei anderen ist es eine komplette Digitalisierung der Produktion. Und dahinter diese Vielfalt an Aufgabenstellungen zu sehen und die Vielfalt auch an Arten und Weisen, wie Unternehmen digitalisieren können, das ist tatsächlich das, was mich so ein Stück weit antreibt hinter der Low-Code-Vision, weil ich glaube, wenn ich es jetzt vergleiche, wenn wir einfach nur Apps programmieren würden, dann hätten wir nicht annähernd so viele Projekte in der gleichen Zeit realisiert und nicht eine annähernd so große Bandbreite kennenlernen dürfen.
Kerstin, du klingst richtig glücklich. Aber meine Lebenserfahrung sagt, selbst glückliche Menschen haben manchmal noch Wünsche. Wenn jetzt eine gute Fee käme und sagen würde, Kerstin, ihr habt jetzt 3 Wünsche frei. Was würdest du dir noch wünschen?
Das ist eine gute Frage. Ich hätte den Wunsch, dass die IT noch ein bisschen offener ist, was Integrationen und App-Entwicklung angeht. Also häufig haben wir tatsächlich den Eindruck, das ist nicht bei allen Unternehmen so, aber die IT hat natürlich traditionell die Rolle eines Bewahrers im Unternehmen und das ist auch gut so. Das darf natürlich nicht zum Bremser werden. Und wir sprechen häufig mit Fachbereichen, die dort nicht die Unterstützung bekommen, die sie brauchen und die auch ein bisschen so gegen Wände laufen. Und da würde ich mir noch ein bisschen mehr Offenheit wünschen, noch eine größere Orientierung in Richtung der Needs der Anwender im Unternehmen, das wäre so mein erster Wunsch. Mein zweiter Wunsch geht in eine ähnliche Richtung, einfach mal machen. Das ist mein zweiter Wunsch. Wir hören häufig und haben so ein bisschen den Eindruck, dass manchmal man sich auch selbst im Weg steht im Unternehmen. Also wir hören häufig von Unternehmen, die sagen, ja, wir haben unglaublich Probleme, wir haben den Bedarf, den Bedarf, den Bedarf. Aber zuerst wollen wir noch das machen und dann müssen wir noch das machen und dann und wir können deshalb nicht anfangen mit unserer Digitalisierung. Und dort vielleicht diese ganzen Hürden erstmal auszublenden und zu sagen, ja, lass uns doch mal den ersten kleinen Schritt machen und schauen, ob wir wirklich erstmal die perfekte Welt drumherum schaffen müssen, bevor wir loslegen können. Das wäre mein zweiter großer Wunsch. Und mein dritter Wunsch wäre tatsächlich, dass unsere Plattformentwicklung mir morgen schon die total KI-basierte Prompt-Based App Generation Maschine präsentiert und sagt, es ist jetzt fertig, weil da arbeiten wir gerade dran und das ist natürlich nicht einfach. Sonst wäre das schon lange fertig und hätten das auch andere schon lange gemacht. Aber das ist mein Wunsch an die Fee wäre, dass ich in Engomo übermorgen schreiben kann, ich hätte gerne eine App für die Kommissionierung, mein Prozess läuft so wie noch, mein Backend ist so und so, bitte bau mir die App. Und dann baut mir die KI in Engomo die App zumindest mal zu 90%.
Kein Wunder, dass dich nicht alle IT-Fürsten mögen, denn damit das ist ja das Selbstwertgefühl von manchen IT-Abteilungen, so etwas genau zu verwalten und zu gestalten. Ja. Kerstin, gibt es noch Punkte, die du unbedingt loswerden wolltest und nach denen wir nicht gefragt haben?
Ich möchte gerne zu deinem letzten Punkt noch mal was ergänzen. Nämlich das Thema IT-Fürsten und wie gestaltet man das? Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, im Kontext von Low-Code zu verstehen, wir bewegen uns da in einem Spannungsfeld zwischen dem Bewahren und das ist auch sehr, sehr wichtig. Also gerade Low-Code, und da bin ich voll auf Seiten aller Compliance-Verfechter und aller IT-Abteilungen von Unternehmen in Tagen wie unseren, in denen Cyberattacken und so weiter an der Tagesordnung sind. Da brauche ich Regulatorien in Richtung IT-Security, in Richtung Datenschutz. Es darf kein Low-Code-Wildwuchs geben. Und auf der anderen Seite eben aber auch die Kreativität, die Freiheit zu haben, zu sagen, wir digitalisieren das jetzt, heute. Und übermorgen ist es fertig und dann probieren wir es aus. Und das ist mir wichtig, das nochmal zu verbinden, weil wir nicht für das eine und gegen das andere stehen, sondern eben für uns der Low-Code-Gedanke ist, beides zusammenzubringen. Und das auch die Kunst von Low-Code ist oder der Anspruch an eine gute Low-Code-Plattform sein muss.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche drei Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss noch mit auf den Weg geben?
Ja, meine erste Schlüsselbotschaft ist, gebt Low-Code mal eine Chance, wenn ihr intern einen Prozess habt, bei dem ihr denkt, den wollten wir doch schon lange mal digitalisieren, dann wäre das zumindest ein Blick wert. Ich sage nicht, dass es immer das Allheilmittel für alles ist. Das ist die erste Botschaft. Die zweite ist, lasst uns alle zusammen Gas geben, was die Digitalisierung angeht und schauen, wie wir echte Hürden beseitigen und scheinbare Hürden gedanklich ausräumen, weil das ist überlebenswichtig für die Unternehmen hierzulande, dass wir hier an Pace gewinnen. Und das Dritte ist tatsächlich, ein Thema kann einen auch über 10 Jahre und mehr fesseln und Freude machen und begeistern. Und das möchte ich den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben. Findet dieses Thema für euch, wenn ihr es schon gefunden habt, genießt es einfach, treibt es voran, lebt es zu 100%. Und dann wird das Thema sicher gut und ihr findet Erfüllung.
Ja, ich glaube, da können wir als alte Männer nur sagen, uns treibt die Begeisterung von unserem Fach seit über 30 Jahren. Also können wir bestätigen.
Sehr schön.
Vielen Dank, Kerstin, dass du bei uns warst.
Ja, ich danke euch.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.